Einen wunderschönen guten Abend, ich begrüße euch. Bitte nehmt Platz und wenn ihr eine Bibel mit habt, schlagt sie bitte auf im Kolosserbrief. Wir werden da heute ein bisschen schon hineinlesen, aber ein bisschen kreuz und quer, also nicht eine spezifische Passage, sondern wir sind immer noch dabei, wo wir letzte Woche begonnen haben, uns einen Überblick zu verschaffen über diesen kurzen, aber kraftvollen und contentreichen Brief. Kurze Wiederholung, der Kolosserbrief behandelt den einen wahren und echten Jesus, den Sohn Gottes, das Wort Gottes, Johannes 1, Vers 1 bis 3. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts. Und in ihm ist das Leben und das Leben ist das Licht für die Welt. Und dann im Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden oder Mensch geworden und hat unter uns gewohnt. Warum ist es so wichtig? Wir haben heute einige christliche Sekten, wie zum Beispiel die Mormonen oder die Zeugen Jehovas, die würden auch behaupten, dass sie an Jesus glauben. Aber wenn du mit diesen Menschen, die Gott natürlich sehr, sehr liebt, weil er alle Menschen liebt, und aber wenn du mit diesen Menschen genauer darauf eingehst, wer Jesus ist, kommt ganz was anderes dabei heraus. Also der Jesus der Zeugen Jehovas ist nicht der Jesus, der Sohn Gottes, Gott, also Gott, die Gottheit, sondern was anderes, darüber werden wir auch noch sprechen, für die Mormonen genau das Gleiche. Das sind übrigens sehr komische Geschichten, die da irgendwie haben, diese beiden Sekten. Aber es gibt auch andere Gruppierungen, für die Jesus gut ist, aber nicht der gleiche, wie wir ihn definieren, als die zweite Person der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und darum geht es in diesem Brief, dass Jesus wirklich als der überragende, einzigartige Sohn Gottes durch den und für den alle Dinge erschaffen wurden. Also wenn Sie mal die Quintessenz, dann gibt es einen ganz einen wichtigen Vergleich, der zu ziehen ist zwischen dem Epheserbrief, den wir vor einigen Monaten studiert haben, und den Kolosserbrief. Ich gebe euch da die Parallelen dazu. Einige Dinge im Epheserbrief und im Kolosserbrief sind ähnlich. Sie wurden auch zur gleichen Zeit verfasst. Also es sind die vier Gefängnisbriefe, die aus der ersten Gefangenschaft Paulus in Rom geschrieben wurden, Epheser, Kolosser, Philippa und Philemon. Und Epheser und Kolosser sind irgendwie Geschwister und haben auch teilweise ähnlichen Inhalt, doch schwerpunktsmäßig sind sie anders. Der Epheserbrief als Vergleich spricht vom Leib Christi, also von der Gemeinde. Wenn du den Epheserbrief liest, kommst du sehr schnell drauf, dass Paulus darüber spricht, dass es eine Einheit gibt in Christus, im Leib, in der Gemeinde. Er sagt auch die Braut Christi dazu. Also es geht um den Leib, es geht um die Gemeinde, es geht um die Kirche. Was ist die Kirche? Ein Gebäude, oder? Nein. Ist ein Gebäude, wo Kirche draufsteht, automatisch eine Kirche? Nein, die Kirche, die Gemeinde sind die Menschen, die an Jesus glauben. Also niemals ein Gebäude, niemals ein System, niemals eine Organisation, sondern ein lebendiger Organismus. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Es sind Menschen weltweit, alle, die an Jesus Christus glauben. Das ist die Gemeinde. Und das ist der zentrale Fokus des Epheserbriefs. So, ganz wichtig. Der Epheserbrief behandelt den Leib vom Kopf hinunter. Sagen wir mal, vom Kopf hinunter. Genau. Warum ist das wichtig? Der Kolosserbrief, der Schwerpunkt ist das Haupt. Der Epheserbrief fokussiert sich auf den Leib, auf die Gemeinde, auf uns Christen. wer wir sind und dass wir eine Einheit bilden und dass Gott aus Juden und Heiden und allen anderen Nationen der Welt, alle, die an Jesus glauben, einen Leib geformt haben. Das ist die neue Schöpfung in Jesus Christus. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst und dich zu ihm wendest, zu ihm bekehrst, zu ihm zuwendest, an ihn glaubst, dann bist du Teil des Leibes Christi. Du gehörst zur Gemeinde, zu einem weltweiten Leib, der aus allen Menschen besteht, die an Christus glauben. Also, Epheserbrief ist der Leib, Kolosserbrief ist das Haupt. Das Haupt, also Christus, das Haupt, der Schöpfer, der Bräutigam. Und so sind die beiden Briefe auch gemeinsam geschrieben worden und auch gemeinsam zu lesen und zu verstehen und auch die Beziehung zwischen dem Haupt und dem Leib zu verstehen, ist sehr, sehr wichtig, weil Christus ist das Haupt und wir sind sein Leib. Wir haben gesagt, jeder verstanden? Ja? Epheser ist der was? Der Leib. Kolosser ist das Haupt. Also das Haupt Christus und der Leib Christi. Paulus war nie persönlich in Kolossä. In Ephesus hat er Jahre verbracht. In Kolossä war er nie. Und Epaphras war der Gründer und Hirte, also der Gründer und Pastor, der natürlich von Paulus beeinflusst und auch ausgebildet wurde. Und Epaphras kommt nach Rom, wo Paulus im Gefängnis sitzt, und dort trifft er drei Personen, mindestens drei, eigentlich mehr, aber er trifft drei wichtige Personen, die im Kolosserbrief vorkommen. Er trifft den Paulus, er trifft den Timotheus und er trifft den Onesimus. Woher kennen wir den Onesimus? Aus dem Philemonbrief, bitte. Der Philemonbrief ist wichtig, dass wir ihn auch lesen mit dem Kolosserbrief, denn Philemon war ein Christ aus Kolossä und Philemon hatte einen entlaufenen Sklaven, der sich was zu Schulden kommen hat lassen, der hieß Onesimus und der wurde gläubig im Gefängnis bei Paulus. Du kannst den Paulus unmöglich kennenlernen, ohne Jesus kennenzulernen. Und dann hat eben Paulus gesagt, ich schreibe einen Brief an die Kolosser, an die Epheser und gleich einen an Philemon. Und das soll alles der liebe Tychikus schicken, dem Schickma, also ein Bote, der Brieftrager quasi. Und der hat dann diese Briefe in Ephesus und in Kolossä abgegeben. In Ephesus den Epheserbrief, dann ist er 200 Kilometer weitergereist ins Landinnere, hat den Kolosserbrief und den Philemonbrief abgegeben. Und so sind diese drei Briefe gelandet, dort wo sie eben ihr Ziel hatten. Okay, ich habe mal letztes Mal aufgeschrieben, das Thema und der Anlass sind falsche Lehren oder Irrlehren haben sich eingeschlichen, wahrscheinlich durch einen Irrlehrer. Und das hat begonnen, Fuß zu fassen. Und es war eine Mischung aus jüdischer Gesetzlichkeit und heidnischer Philosophie, Mystizismus und Gnostizismus. Und sehr wichtig zu verstehen ist, glaube ich, auch, dass immer, wenn man Jesus mit etwas mischt, ist es brandgefährlich. Ja? Wenn du Engelanbetung mit Jesus mischt, wenn du Heiligenverehrung mit Jesus mischt, wenn du gesetzliche Werke mit Jesus vermischt, wenn du das Einhalten von Nahrungsgesetzen, das darfst nicht essen und das darfst nicht essen, und an dem Feiertag musst du unbedingt zelebrieren und der Sonntag ist böse und der Samstag ist der einzige. All das hat Jesus abgeschafft. Und du kannst mit jedem dieser Lehrer, die solchen Schwachsinn erzählen, gleich einmal, wenn du den Kolosserbrief verstanden hast, gleich einmal beginnen damit. Im Kapitel 2 steht explizit, für gläubige Christen gibt es keine besonderen Tage mehr. Punkt. Es gibt keinen besonderen Tag. Es gibt keinen Sabbat in dem Sinne mehr. Jeder Tag ist ein Sabbat. Wir sind eingetreten in die Glaubensruhe durch Jesus. Die Gnadenruhe durch Jesus. Also der Kolosserbrief plattelt all diese Leute auf, die über gewisse Tage herziehen oder gewisse Tage besser machen. Weil es einfach durch Christus aufgehoben ist. Genauso, ich meine, ich mag Schweinefleisch immer noch nicht, weil es mir nicht schmeckt. Genauso wie du heute Schweinefleisch essen darfst, weil dieses Gesetz aufgehoben wurde, hat auch Paulus an den Timotheus und in anderen Briefen deutlich gesagt, dass jetzt alles genießbar ist, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Und die Juden durften ja kein Schweinefleisch essen im Alten Testament. Aber das gilt für uns Christen auch nicht. Du kannst auch Schnecken essen, wenn du willst. Oder Muscheln. War im Alten Testament verboten. Bei Jesus darfst du es wieder essen. Und Muscheln esse ich gerne. Schnecken muss ich nicht haben. Aber Schweinefleisch mag ich auch nicht. Also es gibt ein paar Dinge, die verboten waren, die schmecken mir. Und ein paar Sachen, die mag ich auch jetzt im Neuen Testament immer noch nicht. Auch wenn es 100-mal erlaubt wird. Aber es gab diese Nahrungsgesetze, die Beschneidung und das Halten von bestimmter Tage. Und all das hat Jesus weggetan. Weggetan. Einfach weggetan. Und das kommt dann im Kapitel 2. Also falsche Lehren, Irrlehren haben sich eingeschlichen durch einen oder mehrere Irrlehrer. Eine Mischung aus verschiedenen Dingen, jüdischer Gesetzlichkeit und heidnischer Philosophie, Mystizismus und Gnostizismus. Und wichtig zu verstehen, obwohl wir nicht hundertprozentig genau wissen, was sie alles gelehrt haben. Das ist gar nicht so wichtig, was sie alles gelehrt haben, weil Paulus erzählt nicht alles, was sie gelehrt haben, aber er bringt Jesus. Jesus als den, der er wirklich ist, als Gott. Jetzt pass auf, Paulus präsentiert Jesus als Gott über alles, über allem und über allen. Über alles, über allem und über allen. Und das ist eigentlich die Wahrheit, das ist nicht eigentlich die Wahrheit, das ist die Wahrheit und das ist eigentlich ausreichend, um der Irrlehre entgegenzuwirken. So, ich habe euch heute einfach ein paar meiner Notizen auch ausgedruckt, weil heute haben wir viel Text und ich wollte einfach, dass ihr da nicht zu viel schreiben müsst und vielleicht noch, schaut's nicht so finster, das ist doch eine gute Sache, oder? Super. Damit ihr da auch mitlesen könnt. Gut, damit wir das schneller durchgehen können und abhandeln können. Also wer ist das Haupt? Jesus. Er ist Gott über alles, über allem und über allen. Und das ist die Botschaft, die der Apostel Paulus uns hier gibt. Schauen wir das jeder so ein Blatt bekommt. Hoffentlich sind es genug. Und lass uns gleich darüber sprechen. Was ist der Kolosserbrief? Lesen wir mal den ersten Absatz. Ich lese ihn laut vor, lest bitte mit. Der Kolosserbrief ist ein Brief, sind wir alle dort? Der relativ junge, sprich neue Gläubige, also nicht jung im Alter, sondern jung im Glauben, ermutigt, in der Wahrheit von Jesus Christus fortzufahren, also, oder zu bleiben. In der Wahrheit von Jesus Christus zu bleiben, die sie empfangen haben. Also diese Wahrheit, die ihnen verkündigt wurde, von Paulus, oder besser gesagt von Epaphras, einem Mitarbeiter des Paulus, und also zu ermutigen, in der Wahrheit von Jesus Christus zu bleiben, fortzufahren und ein Brief, der sie warnt vor falschen religiösen Einflüssen von außen. Ich habe letzte Woche ein bisschen begonnen zu reden über falsche Einflüsse von außen. Ich bin sicherlich keiner, der alles schwarz redet oder schwarz malt oder überall den Teufel sieht, ganz im Gegenteil. Ich suche das Vereinende, auch unter Christen und auch bei den Katholiken. Ich habe eine Mutter, die katholisch ist und ich habe Freunde, die katholisch sind und die gute Christen sind. Aber die Heiligenverehrung, die Engelverehrung in jeglicher Form ist absolut abzulehnen. Das ist nicht Teil der Botschaft von Jesus Christus. Maria ist eine der größten Heiligen überhaupt oder Personen der Bibel. Wir haben sie hoch zu schätzen, so wie wir auch den Paulus hochschätzen, aber nicht anzubeten, nicht zu verherrlichen in keinster Weise. Es gibt nur einen, der Lob und Preis verdient, das ist der Sohn der Maria und das ist Jesus Christus. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich habe mit Katholiken persönlich gesprochen, die sagen zum Beispiel, ja, durch die Maria kann man halt einen besseren Draht zu Jesus aufbauen oder den Weg verkürzen oder abzukürzen. Das entbehrt jeder biblischen Grundlage, weil im 2. Timotheus 2, Vers 5 steht, es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Und mein Freund, du kannst direkt zu Jesus gehen, dort wo du bist, gerade mit allem, was du getan hast heute, mit deinen schwärzesten und dunkelsten Sünden, die du begangen hast. Du gehst zu Jesus, du brauchst in keinen Beichtstuhl treten und du brauchst auch die Maria nicht aufsuchen. Du kannst im Moment zu Jesus gehen. Amen. Und ich glaube, auch das mit der Beichte ist ein bisschen falsch verstanden worden. Ich finde Beichten gut im Sinne von Seelsorge, weil man sich ausreden muss. Richtig? Weil man jemanden braucht, mit dem man redet, aber nicht zur Vergebung der Sünden. Das macht nur Jesus. Amen? Okay, haben wir das geklärt. Also, zwei Dinge. Der Brief ermutigt, dran zu bleiben in der Wahrheit und der Brief warnt vor falschen religiösen Einflüssen von außen. Gehen wir zum nächsten Absatz. Der Schwerpunkt liegt, und das ist jetzt der Schwerpunkt des ganzen Briefes, auf der Überlegenheit. Das heißt, der Vormachtstellung und der Allmacht Jesu Christi, dem Sohn Gottes. Ja, Jesus ist allen überlegen und er ist allmächtig. Das heißt, er ist nicht nur in der Erlösung involviert gewesen, nämlich als Hauptdarsteller, sondern auch in der Schöpfung der Hauptdarsteller, in der Schöpfung von Himmel und Erde. Und wenn du das Genesis 1, also ich lese Genesis laufend, weil Genesis ist so die Basis für die ganze Bibel. Also Genesis ist eines der wichtigsten Bücher in der Bibel, weil fast jedes Buch der Bibel letztendlich wieder zurückführt zum Genesis, ja, zum Anfang. Und da steht im Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Und dann steht im Vers 26, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist. Dass da nicht von Engel die Rede sein kann, geht aus dem Text ganz klar hervor, denn die Engel sind Geschöpfe und schaffen gar nichts. Und das uns, lasst uns Menschen machen, ist, glaube ich, der erste Bezug auf die Dreifaltigkeit des einen Gottes, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Jesus ist Schöpfer und das deckt sich auch mit Johannes 1. Im Anfang war das Wort und ohne das Wort wurde nichts. Er ist der Anfang. Also der Schwerpunkt liegt auf der Überlegenheit. Ich gebe euch jetzt zum Beispiel das könnt ihr nachstudieren, ich erzähle euch jetzt kein Märchen. Ich habe mit Zeugen Jehovas gesprochen, ich habe auch versucht, ihnen Jesus näher zu bringen. Sie wollen dich natürlich überzeugen, dass sie denselben Jesus haben. Aber wenn man nachbohrt, werden sie ein bisschen unruhig und sogar zornig. Habe ich alles erlebt. Und da steht im Vers 3 in der Neuen Weltübersetzung Folgendes. Wo ich es brauche, kann ich es gerade nicht sagen. Ja? Sonst geht es automatisch auswendig. Aber also im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und Gott war das Wort, selber war von Gott und das selber wurde nichts. Und das Wort war ein Gott. Da steht, die haben ein Wort eingefügt. Nicht Gott war, das Wort war Gott, sondern das Wort war ein Gott. Das ist die einzige Übersetzung, die du findest. Es ist keine echte Bibelübersetzung, es ist die eigens von den Zeugen Jehovas angefertigte Übersetzung. Und da steht, das Wort war ein Gott. Ja? Und natürlich geht es dann in dieser neuen, in der neuen Welt und auch in der ganzen heutigen Lehre. Es gibt auch manche Prediger, die ich gehört habe, wir sind auch Götter. Ja? Also das ist, geht dann alles viel zu weit. Wir sind zwar in Christus, aber sind nicht Christus. Seien wir uns einig. Ja? Und da gibt es manche, die haben irgendwie den Bogen überspannt, dass sie dann sagen, ja, wir sind auch kleine Götter und kleine Christus. Das ist überhaupt nicht so. Wir sind in Christus komplett identifiziert mit ihm. Er ist Gott, wir sind es nicht. Amen. So. Und da gibt es Nuancen in diesen Irrlehren. Und eben die Irrlehre der Zeugen Jehovas dreht sich um die Person Jesus. Nicht, dass sie gegen Jesus sind, aber es ist definitiv ein anderer Jesus, der nicht Gott ist, sondern ein Gott. Und das kannst du heute noch googeln, Neue Weltübersetzung, findest du dieses eine Wort, was hineingepickt wurde. Okay? Das sind so die Unterschiede. Und wie gesagt, obwohl wir nicht genau wissen, was die Kolosser alles präsentiert bekommen haben als Irrlehre, glaube ich, verstehen wir alle, dass heute der gleiche Geist herrscht, der genauso die Gottheit Jesu in Frage stellt und einfach Irrlehren verbreitet werden wollen, die wir natürlich, denen wir entgegenwirken müssen. Absolut, oder? Ja? Also der Schwerpunkt liegt auf der Überlegenheit, der Vormachtstellung und der Allmacht Jesu Christi, dem Sohn Gottes. Christus vergibt Sünden und beseitigt Schuld, das kann nur Gott, das wissen wir, und zieht uns heraus aus den Mächten der Welt und der Finsternis, das kann auch nur Gott. Aber Jesus tut das. Religiöse Regeln und Vorschriften sind wertlos, aber ein ethisch und moralisches Leben, dass Gottes Ebenbild widerspiegelt, ist entscheidend. Christusähnliches Leben, ein Christusähnliches Leben beeinflusst alle Beziehungen aller Art. Also die ersten zwei Kapitel behandeln die Tatsache der Gottheit Jesu und dass er Sünden vergibt und uns befreit aus der Macht der Finsternis. Kapitel 3 und 4 besprechen dann den Lebenswandel, den wir als Christen pflegen, aber nicht aus Gesetzlichkeit, sondern um Christusähnlichkeit in dieser Welt zu präsentieren. Wir tun es nicht aus religiösen Regeln und Vorschriften, sondern wir tun es aus einem neuen Leben und neuem Herzen heraus. Wir legen den alten Menschen ab und ziehen den neuen Menschen an. Darum geht es. Dritter Absatz, Epaphras, ein Mitarbeiter von Paulus, also der im Team Paulus war, in seinem Team war, als einer der Mitarbeiter, der die Gemeinden im Lykostal gründete. Das Lykostal, das Lykos-Flusstal, war eben dort, wo diese drei Städte zu finden sind. Wer kann sich erinnern, wie heißen die drei Städte? Kolosse, Laodicea und Hierapolis, haben wir letztes Mal gelernt. Sagen wir es gemeinsam, Kolosse, Laodicea und Hierapolis. Und das war eine kleine Gegend, dort eben 200 Kilometer südöstlich von Ephesus. Kam kürzlich zu Paulus auf Besuch nach Rom und brachte ihm Nachricht über die Gemeinde, den Zustand der Gemeinde, der Gemeinden. Also da waren Christen in Laodicea, da waren Christen in Hierapolis, da waren Christen in Kolosse und es scheint, dass Epaphras diese Christen betreute und ihr Hirte, ihr Pastor war. Großteils Gutes, manches weniger gut. Wenn du den Brief sorgfältig liest, zuerst lobt Paulus sie einmal wirklich anständig. Er sagt Dank an Gott für die Kolosser und er lobt sie. Er sagt, ich bin dankbar, dass das Evangelium zu euch gekommen ist und ihr seid im Glauben, ihr habt eine neue Hoffnung. Es war viel Gutes dort entstanden, manches war aber weniger gut und das betrifft eben diese Irrlehren, die begonnen haben, sich einzuschleichen. Gehen wir zum nächsten Absatz. Die Empfänger waren Gläubige, Klammer auf, hauptsächlich heidnische Gläubige, das bedeutet nicht Juden, also nicht jüdische Christen in Kolosse. Und Kolosse war, wie gesagt, die unbedeutendste der drei Städte im Lykos-Flusstal, die für ihre Heilquellen bekannt waren. Gelegen auf einer wichtigen Kreuzung in diesem Lykkos-Flusstal, ungefähr 200 Kilometer südöstlich von Ephesus. Und der Brief sollte auch von den Laodizeern gelesen werden und umgekehrt. Ich lese euch das vor. Im Kapitel 4, Vers 16 steht Folgendes. Und wenn ihr diesen Brief bei euch vorgelesen habt, also wie ist das abgelaufen? Der Brief wurde nach Kolossee geschickt und dort wurde er laut der Gemeinde vorgelesen. Und da steht, und wenn ihr diesen Brief bei euch vorgelesen habt, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird, also im Nachbarort. Und lest auch den Brief, den ich an sie geschrieben habe. Also offensichtlich gibt es einen Laodicea-Brief, der, wo wir nicht wissen, wo der heute ist, der nicht in der Bibel ist, was auch nicht der Brief ist, den Jesus geschrieben hat im Offenbarung 3, sondern den Paulus geschrieben hat. Der Brief wurde ja um die 60 nach Christus geschrieben, 61, 62 nach Christus. Und es gab einen Laodicea-Brief und aus welchem Grund auch immer, haben wir den heute nicht. Aber es gab ihn und er war auch von Paulus und er ist irgendwie verschwunden. Wer weiß warum, vielleicht deckt sich der Inhalt mit dem Epheserbrief. Vielleicht war es sogar der Epheserbrief. Warum? Der Epheserbrief, wenn du den Epheserbrief studierst, findest du eines heraus. In den Urmanuskripten des Epheserbriefes stand nicht an die Epheser, es war ein Rundbrief, ein Rundschreiben. Der Epheserbrief war mehr oder weniger ein Rundschreiben für die Provinz Asia und viele Theologen gehen davon aus, dass hier Paulus Bezug nimmt auf diesen Epheserbrief eventuell, der eben in allen Gemeinden in der Region vorgelesen wurde. Wie auch immer, das wissen wir nicht genau, es sind Spekulationen, aber Paulus hat ja immer Briefe geschrieben, wann er etwas zu sagen hatte, weil er ja Großteil im Gefängnis war. Und da musste er sich also auf Schreiben beschränken. Und das meistens durch Diktat. Ja, also er hat Timotheus, geh komm, schreib. Ja. Du, mir fällt gerade was Wichtiges ein, schreib. Wo ist dein Papyrus und dein Schreiber? Komm, geh mal. Also so ist das abgelaufen. Man muss sich das ganz praktisch vorstellen. Hat Paulus damals gewusst, ich schreibe einen Kolosserbrief und es wird die Bibel, das werden die in Wien damals lehren, dann 2000 Jahre später wird es in Wien und in überall auf der Welt unterrichtet. Nein, die haben Briefe geschrieben, um zu kommunizieren. Und Paulus war ein Prediger und die Briefe wurden später als anerkannte Heilige Schrift kanonisiert. Und so kam das zustande. Aber weder der Lukas mit der Apostelgeschichte hat sich hingesetzt und gesagt, jetzt schreibe ich Bibel. Nein. Oder jetzt schreibe ich, die haben einfach das, was sie gesehen haben, als Augenzeugen aufgeschrieben. Geschichte gemacht. Das war viel praktischer, als wir heute glauben. Ist es von Gottes Geist inspiriert? Ja, hundertprozentig. Aber in den Augen dieser Männer haben sie einfach gesagt, Burschen, wir müssen das, was wir gesehen haben, aufschreiben. Das können wir nicht einfach so, wir müssen das dokumentieren, bitte. Und was, du sagst jetzt, das klingt aber so praktisch und so pragmatisch und irgendwie so normal und weltlich. Gerade das stärkt meinem Glauben so. Weil ich den Glauben an das, was passiert ist, nicht daraus nehme, weil wir in der Sonntagsschule gehört haben, glaube an die Bibel. Warum? Ja, weil es in der Bibel steht. Nein, ich glaube daran, weil es Geschichte ist. Die Frage ist ja nicht, steht es in der Bibel? Die Frage ist Jesus wirklich auferstanden? Und wenn Jesus wirklich auferstanden ist und diese Männer haben davon geschrieben, dann hat Gott gesagt, okay, das machen wir jetzt nicht nur zum Geschichtsbuch, sondern das ist mein Wort an die Menschheit. Und es ist Geschichte. Wir müssen das einmal in unser Hirn, in unser Herz kriegen. Jesus ist Geschichte. Paulus und die Kolosser, das ist Geschichte. Was für ein Wunder, dass wir den Kolosserbrief und die anderen Briefe heute, 1960 Jahre später, Wort für Wort erwiesenermaßen Wort für Wort vom Urtext übersetzt haben. Da fehlt nichts. Das ist das Wort Gottes. Das ist genau der Brief, den Paulus geschrieben hat, auf Deutsch übersetzt. Oder auf Englisch oder was immer Übersetzung du halt liest. Okay? Nicht, dass jetzt jemand glaubt, ich mache das alles nur so irdisch. Überhaupt nicht. Die Leute schrieben einfach aus dem Herzen das, was sie gesehen haben. Und das, was angestanden hat. Also Paulus hat gesagt, hey, ich muss den Ephesern schreiben, ich muss den Kolossern schreiben, ich muss gegen die Irrlehre wirken. Und das war genau, was damals gebraucht wurde und genau das, was wir heute brauchen. Gott wusste es. Paulus wusste nicht, was er tut. Also er wusste, er schreibt einen Brief, aber er wusste nicht, er schreibt einen Brief, den Johann Langeder am 22. Mai 2019 studieren wird. Das hat er nicht gewusst. Richtig? Mich begeistert das. Wenn ich darüber nachdenke, wie geschichtlich seriös und dokumentiert die Bibel ist, weit überlegen allen anderen Büchern der Welt, nicht einmal annähernd, kann irgendein Buch sagen, dass es geschichtlich so sicher ist, mit so vielen Manuskripten handgeschrieben, von so vielen verschiedenen Überlieferern. Okay, ja, aber da, es wurde überliefert. Ja, kann ein I-Punkt einmal fehlen? Ja, das kann passieren. Kann vielleicht sogar mal ein Buchstabe fehlen? Kann auch passieren. Aber hey, wenn ich der Christian einen Liebesbrief schreibe und du kopierst ihn und du kopierst ihn und du kopierst ihn und dann kopiert der Eugen die Kopie, dann fehlt vielleicht ein Wort oder zwei. Aber eins sage ich dir, das Wichtigste wird überbleiben, was ich wirklich sagen wollte, oder? Und das jetzt rein betrachtet, wie wir das sehen, aber damals, die Leute, die die Bibel kopiert haben, das waren ja die Talmudisten. Und die Talmudisten waren trainiert darauf. Und die mussten Buchstabe für Buchstabe schreiben. Und da mussten sie es vorwärts lesen und rückwärts lesen, dass ja kein Buchstabe fehlt. Und so kam das Wort Gottes zustande. Und das ist Geschichte. Und wenn sich jemand daran stößt, dass vielleicht ja, irgendein Mensch ein Wort verschrieben haben könnte, das ändert den Inhalt nicht, Freunde, oder? Und es ändert die Auferstehungstatsache nicht. Ja? Ist immer noch verständlich, was passiert ist. Und jede Übersetzung, wenn du Englisch und Deutsch ständig auch übersetzt, so wie wir das zu Hause tun oder wie wenn jemand gut übersetzen kann, übersetzt er nicht Wort für Wort, aber du weißt genau, was gemeint ist, oder? Und drum, das überliefert, ich kann das nicht glauben, das ist Quatsch. Die Überlieferungen sind so gut, so genau und so häufig, dass es da keine gröberen Fehler geben kann. Wir haben es mit Geschichte zu tun. Okay, ich bin schon wieder ruhig, aber das begeistert mich einfach. Gut. Also es gibt anscheinend einen Laodicea-Brief, das kann der Epheser-Brief sein, kann auch ein anderer Brief sein. Wir haben ihn nicht, aber das ist ja auch nicht relevant. Der nächste Absatz, obwohl Paulus nie persönlich in Kolossee gewesen ist, das geht aus Kapitel 2, Vers 1 hervor, das lesen wir jetzt nicht, kennt er viele Gläubige dort und betrachtet sie als eine seiner Gemeinden durch seinen Mitarbeiter Epaphras. Das lesen wir kurz, Kapitel 1, Vers 7 und 8, da steht, gelernt habt ihr das alles von Epaphras, der ein lieber Mitarbeiter für uns ist und ein treuer Diener von Christus, was euch zugute kommt. Er hat uns auch von der Liebe erzählt, die der Heilige Geist euch geschenkt hat. Im Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also Paulus ist begeistert von den Kolossern. Er lobt sie, er ermutigt sie und er ist auch begeistert vom Epaphras und von der Liebe der Heiligen, der Christen in Kolossee. Seine primäre Sorge, nächster Satz, seine primäre Sorge ist, dass sie in dem feststehen, unterstreicht ihr feststehen, was sie gelehrt wurden. Lesen wir die paar Verse. Vers 23 vom Kapitel 1 sagt, wenn ihr wirklich im Glauben fest gegründet bleibt und euch auch nicht von der Hoffnung abbringen lasst, die euch mit dem Hören des Evangeliums geschenkt wurde, diese Freudenbotschaft ist in der ganzen Welt gepredigt worden und ich, Paulus, stehe in ihrem Dienst. Bleibt bei dieser Botschaft, bleibt bei dieser Wahrheit. Und dann Kapitel 2, Verse 6 und hinunter, da geht es, Vers 6, lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt und gegründet. Gründet euch ganz auf ihn, steht fest in dem Glauben, der euch, da vorne steht es übrigens, eingeblendet, gell? Der euch, der Raffi ist super, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. Jetzt pass auf, Vers 8. Lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. Also nicht nur ihr jetzt so, gell? Paulus sagt Unsinn. Ihr habt zuerst Schwachsinn gesagt, aber ich glaube, der Herr vergibt mir diese kleine Abweichung, oder? Also lasst euch nicht durch diese komischen Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschlichen Überlieferungen und entspringt den Prinzipien dieser Welt. Denn in Christus, unterstreicht es, wenn der Bibel hast, in Christus wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und durch die Verbindung mit ihm, unterstreicht es, mit ihm, seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Und weil ihr ihm gehört, seid ihr auch beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur, also im Herzen. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben und mit ihm zu neuem Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Ihr wart ja tot in Verfehlungen und eurer unbeschnittenen sündigen Natur, doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und für immer damit beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Lasst euch deshalb von niemand verurteilen. Nur, jetzt pass auf, weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbat nicht beachtet. Habt ihr es gelesen? Ich meine, jetzt ehrlich, das sehe ich heute viel, auch in christlichen Lagern. Okay? Gut. Also, und dann Kapitel 3, Vers 1 noch, da steht, wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist auf dem Ehrenplatz neben Gott. Dann geht es weiter im Absatz. Nach einer großen Danksagung und einem ermutigenden Gebet, das lesen wir jetzt später, nicht heute, Kapitel 1, Vers 3 bis 12, ist der Großteil der ersten Hälfte des Briefes eine Wiederholung der Wahrheiten des Evangeliums, das sie empfangen haben. Lass uns Kapitel 1, Vers 13 bis 22 lesen. Da steht, er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Jetzt kommt eigentlich dieses berühmte Gedicht über Jesus. Die nächsten Verse, liebe Freunde, sind der Kern dieses Briefes, das Meisterstück dieses Briefes, okay? Yes? Pass auf, Vers 15, sind wir dort? Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über allem Geschaffenen steht. Denn durch ihn ist alles, was im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Ganz einmal kurz Punkt. Das Wort Erstgeborener stört ein bisschen, oder? Stört mich ein bisschen. Stört es dich auch? Braucht dich nicht stören. In der jüdischen Kultur hat das Wort Erstgeborene nicht notwendigerweise die Bedeutung, dass er geboren wurde, sondern das Wort Erstgeborene hat mit dem Erbe zu tun und mit einer Position und mit einer Stellung. Diese Passage sagt nicht, dass Jesus erstgeboren ist, sondern dass er der Erste ist und der Schöpfer
von allem. Das geht hervor hier in Verse 15 bis 17. Er ist auch das Haupt. Vers 17. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist auch das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und er ist als Erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. Als Erster von den Toten auferstanden? So ein Quatsch, oder? Der Lazarus ist doch vor ihm auferstanden, oder? Nein. Ich hab Nachrichten für euch. Lazarus wurde von den Toten auferweckt.
Aber er ist wieder gestorben.
Vielleicht 5 Jahre später, 10 Jahre später, keine Ahnung. Jesus ist der Einzige, der von den Toten auferstanden ist. Alle, die von den Toten auferweckt wurden, wurden auferweckt, um wieder zu sterben. Also es gab irgendwann einmal eine Beerdigung für den Lazarus. Okay? Also Jesus ist wirklich der Einzige, der den Tod besiegt hat. Gut. Wo bin ich jetzt? In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein, denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was es auf der Erde und im Himmel gibt. Das gilt auch für euch. Ihr wart weit von Gott entfernt. Ihr wart seine Feinde. Und diese Gesinnung zeigte sich in eurem bösen Tun. Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt. Jesus Christus hat seinen Körper dafür in den Tod gegeben. So steht ihr nun heilig, unangreifbar und ohne jeden Makel vor Gott. Bleiben wir da stehen. Da geht es also um die Erhabenheit und die Gottheit Jesu, dass alles von ihm ist, durch ihn ist und für ihn ist. Und noch etwas, dass wir in ihm sind. Also alles ist von ihm und durch ihn und für ihn. Also ich kann jetzt sagen, Eugen, du bist von Jesus und für Jesus. Von Jesus und für Jesus. Das gilt für jeden in diesem Raum und jeder, der das hört. Du bist von Jesus und für Jesus. Und darum kann ich auch deutlich sagen, Gott hat uns nicht geschaffen oder berufen, erfolgreich zu sein. Er hat uns berufen, Jesus nachzufolgen. Das ist wichtig. Viele Christen glauben, Gott hat uns berufen, erfolgreich zu sein. Stimmt nicht. Gott hat uns berufen, Jesus nachzufolgen. Amen. Nirgendwo in der Bibel steht, Gott hat dich berufen, erfolgreich zu sein. Oder Gott hat dich berufen, ein großes Leben zu führen. Er hat dich berufen, Jesus nachzufolgen. Und oft resultiert daraus natürlich auch ein großes, erfolgreiches, siegreiches Leben. Aber nicht notwendigerweise. Nicht notwendigerweise. Okay, Jesus nachfolgen ist unsere Berufung. Gut, lesen wir weiter im nächsten Absatz. Der Rest der ersten 2 Kapitel stellt die Torheit der falschen Lehren bloß, mit denen sie eventuell schon begonnen haben, liebzuäugeln. Okay, das erste Kapitel spricht mehr oder weniger darüber, wer Jesus ist, dass er der erhabene, allmächtige Gott ist, von dem alles kommt, durch den alles kommt und für den alles geschaffen ist. In Kapitel 2 werden jetzt die Irrlehren deutlich angesprochen. Er stellt die Torheit der falschen Lehren bloß. Ja? Gut, in Kapitel 2, Vers 4 steht, ich sage das, damit euch niemand durch seine Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Im Vers 8, lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. Und dann im Kapitel 2, Vers 16 bis hinunter, das wollen wir auch lesen jetzt, da steht Folgendes. Ich glaube, bis Vers 18 haben wir schon gelesen, oder? Irgendwann einmal. Oder? Steigen wir ein in Vers 18. Lasst euch durch niemand davon abbringen, durch keinen, der sich durch Demutsübungen gefällt und Engel verehrt und das mit Visionen begründet, die er gesehen haben will. Solche Menschen haben eine ungeistliche Gesinnung und sind ganz ohne Grund stolz und aufgeblasen. Also, wie kennt man einen echten Diener Gottes? Demut. nicht prahlerisch, wie viele Visionen er gesehen hat oder sie gesehen hat oder gesehen haben will, sondern mit Demut. Und manche kommen daher und sagen, hey, ich habe Engel gesehen oder ich verehre Engel oder ich habe Visionen gesehen. Und Paulus sagt, sie sind ohne Grund stolz und aufgeblasen. In Vers 19 steht, sie halten sich nicht an das Haupt, von dem doch der ganze Leib zusammengehalten und durch Gelenke und Bänder gestützt wird und nach Gottes Willen wächst. Wenn ihr zusammen mit Christus den Prinzipien dieser Welt abgestorben seid, weshalb tut ihr dann noch so, als würdet ihr noch unter ihrer Herrschaft leben? Ihr lasst euch vorschreiben, und jetzt kommt Vers 21, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nichts essen und das darfst du nicht einmal berühren. Partys erinnert mich an das Christentum heute. Diesen Film darfst du nicht sehen und das darfst du nicht essen und da darfst du nicht sein. Was steht hier? Was sagt Paulus? Damit darfst du nichts zu tun haben und das darfst du nicht einmal berühren und so weiter. Ja? Hat Jesus mit Sündern zu tun gehabt? Ja? Hat Jesus irgendeinen Kontakt mit Dämonen gefürchtet? In keinster Weise. Was ist unser Gebot als Christen heute? Liebe. Manche Filme kann ich mir gar nicht anschauen, weil ich aus der Liebe wäre, wenn ich das anschauen würde. Manche Filme kann ich nicht sehen, weil ich dann Christi nicht lieben würde. Manche Filme könnte ich mir nicht anschauen, weil ich sonst Gott nicht lieben würde. Aber mit Vorschriften unterwegs sein ist nicht das, was uns Christen heute beschreibt. Wir werden regiert und dirigiert durch den Heiligen Geist und es ist der Geist der Liebe. Und das ist das einzige Gebot, was wir haben. Ja? Wenn du zu mir kommst und sagst, darf ich, hast du die Frage schon beantwortet. Wenn du zu mir kommst und sagst, darf ich mir diesen Film anschauen, du hast dir gerade die Antwort gegeben. Weil wenn du kein schlechtes Gewissen haben würdest, würdest du nicht so blöd fragen. Richtig? Das heißt, wir werden reguliert mit dem Gewissen und auch der Liebe. Und nicht, das darfst du nicht angreifen. Ja? Neulich fragte mir jemand, darf ich einen Porsche fahren als Christ? Sag ich, Entschuldigung. Für manche Christen ist es richtig, für manche ist es komplett falsch. Es kommt darauf an, was dein Gewissen dazu sagt. Ja? Solche Gesetze haben wir nicht. Ja? Ich stelle mir immer die Frage, ist es notwendig? Ist es notwendig und ist es Liebe? Gut, dann geht es weiter, das ist sehr wichtig, Vers 22. Solche Regeln, pass auf, solche Regeln sind nichts als menschliche Vorschriften für Dinge, die doch nur dazu dienen, nur dazu da sind, um von uns benutzt und verbraucht zu werden. Jetzt pass auf, es sieht zwar so aus, als ob solche eigenwilligen Gottesdienste, Demutsübungen und Misshandlungen des Körpers Zeichen besonderer Weisheit sein, also Askese, sich etwas, wie sagt man dazu, aufbürden oder etwas leugnen oder sich selbst zu peinigen, damit man heiliger wird. Diese Askese, was steckt dahinter? Stolz. Schau, ich faste jetzt schon seit 40 Tagen. Ich meine, wenn ich 40 Tage fasten würde, was ich nicht zusammenbringe, ich bringe es 4 Stunden nicht zusammen, ja, aber, Entschuldigung, Spaß, das geht schon, ist auch gesund. Aber wenn ich 40 Tage fasten würde oder 7 Tage fasten würde und ich würde das herumposaunen in der ganzen Welt, was hat das für einen Sinn? Das ist ja nicht der Sinn der Übung, oder? Das ist Überheblichkeit, das ist genau diese falsche Demut. Aber in Wirklichkeit, pass auf, haben sie keinen Wert, sondern befriedigen nur das menschliche Geltungsbedürfnis. Apropos Geltungsbedürfnis und Stolz, ich habe heute, es passt jetzt nicht ganz dazu, ich habe heute eine super, super, super Aussage gehört von einem 85-jährigen Prediger. Er hat über das Thema Burnout gesprochen. Es passt jetzt zur Predigt nicht dazu, aber es ist zum heutigen, aber wegen Demut und wegen falscher Demut. Da ging es um falsche Demut. Er hat über Burnout gesprochen. Und er hat Folgendes gesagt. Burnout kommt nie von zu viel Arbeit.
Burnout kommt von Stolz. Dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann hat er weitergeredet und dann hat er es erklärt. Wenn du Burnout hast, dann erwartest du Dinge. Du bist nicht vielleicht genug gestreichelt worden dafür, genug gelobt worden dafür. Wenn du es aus der falschen Motivation tust, dann brennst du aus. Wenn du es aus der göttlichen Liebesmotivation tust, kannst du, Fleiß hat noch niemanden ausgebrannt. Aber es gibt Menschen, die haben Burnout, obwohl sie eigentlich gar nicht viel tun. Ihr seid scharf gefahren? Also ich bin oft schon an meine Grenzen gegangen, aber vom Burnout kann ich nichts berichten. Und ganz ehrlich, ich meine das jetzt mit allem, was ich sage. Ich kenne Pastoren und es gibt sie auf der ganzen Welt. Die fallen zur Seite, brennen aus, geben auf, sperren zu, es ist vorbei. Nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, auch immer. Ich habe mich manchmal schon verausgabt gehabt, keine Frage. Aber ich ganz ehrlich, so viel Freude und so viel Spaß, wie ich derzeit habe, zwickt es mich. Ich glaube dran. Ba, ba, ba. Wo sind wir da? Wirklich. Und dann sagte heute jemand zu mir, das, was du machst, ist eigentlich ein Wahnsinn. Das kann, glaube ich, von die Leute alle, die herkommen, das kann, gibt es nur einen zweiten, der das könnte da drinnen? Sag ich, weiß ich nicht. Aber ich empfinde es in keinster Weise als Bürde. Weder die Vorbereitungen auf diese Sessions, noch auf Sonntag, noch sonst was. Und ich hab heute das wirklich verstanden. Das mit dem Burnout stimmt. Wenn du was tust aus der falschen Motivation, dann brennst du aus. Wenn du es tust, um Menschen zu gefallen, kommt Burnout. Wenn du es tust, um Gott zu gefallen, kann kein Burnout kommen, weil du bist demütig und du tust aus Liebe zu Gott. Und das stimmt ja. Seien wir uns ehrlich, schauen wir uns die Christi an. Die hat 6 Kinder, einen schwierigen Ehemann, dann hat sie noch nach euch alle miteinander und dann tut sie dies und jenes. Jetzt plant sie eine Hochzeit und gleich eine zweite fürs nächste Jahr. Und meine Güte, ja, sie hat viel zu tun. Die arbeitet wirklich Tag und Nacht. Manchmal bis 1 Uhr in die Früh hinein. Sie ist immer am Tun. Und dann hast du aber bei allem Respekt Erwachsene, die haben ein Kind oder kein Kind und die sind maßlos überfordert mit sich selbst. Warum? Weil sie mit sich selbst überfordert sind. Stolz, Ego. Richtig? Und was Paulus, jetzt gehen wir zurück zum Thema, was Paulus hier beschreibt, sind Menschen, die geistliche Übungen machen. Verstehst du, was ich meine? Geistliche Übungen machen aus Überheblichkeit, aus Stolz, aus menschlicher Gefälligkeit. Und das ist, was hier falsch ist oder falsch läuft. Gut, gehen wir weiter. Nächster Absatz. Paulus wiederholt, aber das war, ja, manchmal habe ich so Zitate, die ich höre, die sind für mich ein ganzes Jahr Highlight. Burnout kommt nicht aus viel Arbeit, Burnout kommt aus Stolz. Dieses Zitat ist mein Zitat des Jahres. Das ist mein persönliches Zitat. Das hat mir heute die Augen geöffnet. Die Leute brennen nicht aus, weil sie zu viel arbeiten. Sie brennen aus, weil sie es aus der falschen Motivation oder aus Sinnlosigkeit machen. Oder falsche Erwartungen. Die erwarten, dass sie vielleicht befördert werden oder gelobt werden. Oder sie haben keinen Sinn in dem, was sie tun. Wenn du einen Sinn für deine Arbeit hast und Freude erlebst, dann brennst du nicht aus. Richtig? Okay. Das ist mein Ziel. Das wollte ich einfach mitgeben heute. Der nächste Absatz. Paulus wiederholt die Wahrheiten des wahren Evangeliums als Antwort auf die Irrtümer der neuen Lehre. Im Kern dieser falschen Lehre geht es darum, das christliche Leben, jetzt kommt nämlich das, was wir gelesen haben, mit Regeln über Äußerlichkeiten, unterstreicht ihr das, mit Regeln über Äußerlichkeiten zu regulieren. Greif das nicht an, koste das nicht, berühre das nicht. Und wie gesagt, Kapitel 2, Vers 21 klingt sehr stark danach, was wir heute in der modernen Christenheit vorfinden. Kapitel 3 bis 4 behandelt hauptsächlich das echte christliche Verhalten, Christusähnlichkeit. Regeln und Vorschriften haben den Anschein von Weisheit, aber keinen echten Wert. Kapitel 2, Vers 23, keinen echten Wert. Sie, manche klingen weise, weil sie mit Vorschriften oder mit Gesetzlichkeit prahlen oder ich gehe am Sabbat, am Samstag in die Kirche oder sie prahlen mit irgendwelchen Äußerlichkeiten und Paulus sagt, das ist eine falsche Weisheit. Der nächste Absatz, Christus-ähnliches Verhalten resultiert daraus, dass man mit Christus gestorben ist und wieder mit ihm auferstanden ist. Das kann man lesen im Kapitel 2, Vers 20 bis 3, Vers 1. Und dass unser Leben in ihm verborgen ist. Kapitel 3, Vers 3 sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Und es entspricht dem Bild unseres Schöpfers. Kapitel 3, Vers 10. Und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, das der Schöpfer schon in euch sieht. Also wir sehen, ein gewaltiger Brief. Seht ihr das schon? Gewaltiger Brief. Der eigentlich, ich weiß nicht, warum wir den jetzt früher studiert haben, keine Ahnung. Fragst mir was Leichteres. Aber es geht um, wer Jesus ist und wie wir in ihm leben sollen. Gut, ich habe noch Notizen für heute, aber das hat schon zu lange gedauert. War ich langweilig? Beten wir. Lieber Vater im Himmel, guter Gott, Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine unendliche Liebe und Gnade und wir danken dir, Jesus, dass du heute hier bist und dass du mitten unter uns bist und dass wir dein Wort studieren dürfen. Wir bitten dich, dass du uns wirklich zu engagierten Nachfolgern Jesus machst, alle miteinander hier und alle, die das hören. Mach uns, verwandle uns, hilf uns dabei, engagierte Nachfolger Jesu zu werden, zu sein oder noch mehr zu sein, als wir es jetzt sind. Und hilf uns wirklich, biblisch sattelfest zu sein, so damit wir nicht auf alle möglichen Angebote von außen, die vielleicht schön klingen oder gut ausschauen, auf dem ersten Blick reinfallen, sondern dass wir wissen, dass wir bei der Wahrheit bleiben sollen und auch werden. Hilf uns dabei, gib uns die Kraft dazu und die Weisheit dazu, dass wir darauf nicht reinfallen, sondern an deinem Wort bleiben. In Jesu wunderbaren Namen. Wir lieben dich. Amen.